Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich würde gerne mich noch unter Gottes Segen stellen und für die Predigt beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Großer Gott, wir danken dir, dass wir leben dürfen, dass du uns Leben gegeben hast aus Gnade und Liebe und dass du uns teilhaben lassen möchtest an deiner wunderbaren Herrlichkeit, an deiner wunderbaren Macht und Liebe. Und wir bitten dich, dass wir auch heute was davon sehen dürfen, dass wir ja, dich besser kennenlernen und du uns stärkst, nach dir zu fragen und dich zu loben und uns dir ganz hinzugeben. Danke, dass du es gut meinst und danke, dass du ja alles Lobens würdig bist und all unserer Liebe würdig bist. Amen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in ein richtig großes Gebäude hineingetreten bist. Also ich meine ein wirklich großes Gebäude, was man auch von außen kaum überblicken kann, wo schon die Vorhalle riesig ist. Du trittst in dieses Gebäude und es ist einfach überwältigend. Es nimmt dich ein. Und dieses Gebäude folgt einer eigenen Logik und einer eigenen Ordnung. Ohne Schilder oder Karten wärst du hilflos verloren. Man muss sich erst einmal zurechtfinden. Und auch das christliche Leben ist wie eine neue Welt, die man betritt. Und dann ist es gut, wenn man es mal im kleinen Format überblicken kann. Wenn man in der Vorhalle einen Vorgeschmack bekommt und einen ersten Hinweis, in welche Richtung man gehen sollte. Und ich glaube, dass das Buch der Psalmen eine solche Quintessenz des christlichen Lebens ist. Die Psalmen sind wunderbar vielfältig. Sie enthalten tiefe göttliche Wahrheiten, sie holen uns emotional ab, sie sind persönlich, universell und politisch zugleich. Die Psalmen sind vielfältig verknüpft mit anderen Texten der Bibel und eingebettet in Gottes wunderbare Heilsgeschichte. Sie sind eine Schatzkammer, ein Allrounder, ein Universum. Man kann sie immer lesen und hören. Egal, wer du bist, egal, worin du gerade steckst, die Psalmen führen dich an den richtigen Ort. Sie führen dich zur richtigen Person, zu Gott. Ich möchte in den nächsten Wochen einige Psalmen mit euch anschauen. Und am Anfang der Psalmen steht ganz bewusst ein Psalm, der uns hineinführt in das ganze Buch. Psalm 1 ist der Weg hinein in ein Leben, das sich Gott ganz hingibt. Denn darum geht es bei den Psalmen. Sie rühmen Gott und malen ein Leben aus, das sich ganz auf Gott verlässt. Gottes Hingabe in allen Situationen und Umständen des Lebens als seine Geschöpfe in einer gefallenen Welt, die sich aber nach Gottes Eingreifen sehnt. Und Psalm 1 ist der Anfang des Weges hinein in ein Leben, das sich Gott ganz hingibt und gerade deshalb zu beneiden ist. Psalm 1, ich möchte ihn lesen. Und wir sehen darin den Weg, den Anfang des Weges hinein in dieses Leben. Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Psalm 1 malt drei Dinge aus. Erstens, Bibelentdecker leben auf, die Verse 1 bis 3. Zweitens, Gottverstecker gehen drauf, die Verse 4 und 5. Und drittens, der Weg scheidet sich bei Jesus, Vers 6. Und es beginnt mit diesem einen Wort, glücklich oder wohl dem. Glücklich der Mann, glücklich der Mensch. Und dieses Wort, diese Aussage, das ist eine Seligpreisung. Es geht dabei nicht unbedingt um ein subjektives Gefühl des Glücklichseins, mir geht es rundum gut, sondern es ist die objektive Tatsache, die Wahrheit Gottes, dass dieser Mensch letztendlich besser dran sein wird, dass dieser Mensch glücklich zu preisen ist. Es wird uns eine beneidenswerte Person vorgestellt. Es geht nicht um ein ideales Leben, nicht um ein Leben völlig ohne Probleme und Schwierigkeiten, sondern um ein Leben, das jedem anderen Leben vorzuziehen ist. Ein beneidenswertes Leben. Und das kann man gut mit der Seligpreisung, passt gut die Seligpreisung oder die Übersetzung, die auch in anderen Stellen der Bibel vorkommt. Glücklich ist der Mensch, glücklich der Mensch. Und dann folgen zwei Aussagen. In Vers 1 zuerst eine negative Aussage und dann in Vers 2 eine positive Aussage. Zuerst in Vers 1, was soll dieser Mensch oder welcher Mensch, ein Mensch, der glücklich ist, oder glücklich ist der Mensch, der Folgendes nicht tut. Glücklich der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Es sind hier drei Personengruppen, drei Situationen, vor denen Vorsicht geboten ist. Und es geht, glaube ich, nicht darum, diese Menschen zu ignorieren, sich von ihnen zu distanzieren und den Kontakt ganz zu meiden, sondern es geht darum, sich nicht von ihnen prägen zu lassen. Ihre Art zu leben ist keine gute Orientierung. Da gibt es den Rat der Gottlosen. Also stets dem zu folgen, was einer raten würde, der ohne Gott lebt, das macht nicht glücklich. Es gibt den Weg der Sünder. Wenn man mit seinem Leben, ist man immer in eine bestimmte Richtung unterwegs. Und wenn man schon am Anfang des Weges eine Entscheidung getroffen hat, der verkehrt ist, der sündig ist, auch das macht nicht glücklich. Und dann gibt es den Kreis der Spötter, wo man schon drin ist in dieser Gemeinschaft, wo man nicht nur mal auf einen Rat hört oder den Weg geht, sondern wo man Teil dieser Gemeinschaft ist. Es ist intensiv verbrachte Zeit mit Spöttern. Und auch da geht es nicht darum, nicht versuchen, diese Menschen zu gewinnen oder ihnen Gutes zu tun, sondern ein Teil von ihnen zu sein. Und dabei wird nicht gesagt, über was oder wen sie spotten. Es scheint einfach, als würde der Spott ihr Leben bestimmen. Als würde sie ausmachen, dass sie sich über alles und jeden lustig machen und ohne Achtung behandeln. Und der Psalm sagt, man lebt glücklicher, wenn man sich aktiv davon fernhält, sich an Gottlosen zu orientieren, einen verkehrten Weg von Anfang an einzuschlagen und mit Menschen intensiv Zeit zu verbringen, die meinen, sich alles erlauben zu können. Und das geht nur, wenn wir uns vom Wort Gottes prägen lassen. Mit der Bibel als Grundlage, da lebt man glücklich. Und das ist jetzt Vers 2, wo positiv formuliert, was einen glücklichen Menschen ausmacht. Glücklich der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, sondern glücklich der Mensch, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Wir haben hier im Text das Wort Gesetz. Und dabei steht das Wort Tora. Und Tora, das meint die ganzen 5 Bücher Mose. In den Büchern Mose sind auch Gesetze drin und auch die gibt es. Und auch die, an ihnen soll Israel sich freuen. Aber ein Israelit denkt bei der Tora an so viel mehr. Das ist mit dem Wort Gesetz gemeint, die Tora. Die Tora erzählt von Gottes wunderbaren Schöpfung, wie er mächtig alles macht und wie er Herr ist über diese Schöpfung. Ein Israelit liest von seinen Urahnen, von Abraham, Isaak und Jakob. Er liest von den Verheißungen, die ihnen gegeben wurden und die auch ihm gelten. Er liest, wie Gott sein Volk aus Ägypten befreit und neues Leben gibt, wie er ihnen gute Ordnungen und gute Gesetze gibt und einen herrlichen Gottesdienst, wie er sie ins Land führt und Ungerechtigkeit angemessen bestraft. Und dabei zu wissen, dieser Gott, von dem wir in der Tora lesen, dieser Gott ändert sich nicht. Der Gott unserer Vorfahren ist auch unser Gott. Und für einen Israeliten darin einzutauchen, ist wie für uns die Evangelien zu lesen. Vor Augen zu bekommen, wie Gott ist, was er vor langer Zeit getan hat, das aber auch bis heute gültig ist. Das gibt unserem Leben Sinn und Bedeutung. In diese Texte, die Texte der Bibel einzutauchen, sie zu studieren und an ihnen das Leben auszurichten, das verspricht dem Menschen ein glückliches Leben. Deshalb die Empfehlung, hab deine Lust daran, sinne darüber nach Tag und Nacht. Klingt das trotzdem nicht etwas illusorisch? Wirklich Lust haben am Wort Gottes, Tag und Nacht darüber nachdenken, wer hat dafür Zeit und Muße? Psalm 1, dieser Text hier, ist kein Gebot. Ich glaube, der Text ist eine Einladung. Freude an der Bibel und ein intensives, beständiges Nachdenken darüber, das kommt nicht von jetzt auf gleich. Es ist die Einladung zu einer Entdeckungsreise. Man beginnt mit Lesen, man lernt Lesen und erarbeitet sich hier und da wunderbare Entdeckungen. Die tollsten Netflix-Serien können da nicht mithalten. Die versteht man sofort. Die bieten einem kurzweiliges Glück. Für die Bibel musst du dir Zeit nehmen. Da reicht dein Leben nicht aus. In die Bibel einzutauchen ist eine Entdeckungsreise, die einen nicht mehr loslässt. Psalm 1 ist eine Einladung. Psalm 1 ist eine Einladung. Und an anderen Stellen der Bibel wird Israel das geboten, wozu sie hier eingeladen werden. Auch in den 5 Büchern Mose werden sie dazu aufgefordert und auch in Josua 1, Vers 8. Da sagt Gott zu Josua, aber das Buch, was aufgeschrieben wurde, gilt dann auch für ganz Israel. Und dort heißt es, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Und was hier bei Josua verheißen ist, das wird ähnlich auch in Psalm 1 verheißen. Ich weiß nicht, ob ihr es beim Lesen schon die Verbindung hergestellt habt. Schaut Vers 3. Dieser Mensch, glücklich der Mensch, der Gottes Wort folgt. Was ist mit ihm? Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Ein Bibelentdecker erfährt Gottes Führung und Fürsorge. Er ist nicht ein Baum, der gegossen werden muss. Er ist auch kein Baum in der Wüste und er ist auch kein Baum, der einfach nur am Straßenrand die Stadt verschönern soll. Sondern er ist ein Baum, der von Gott an einem bestimmten Ort eingepflanzt wurde, wo er sehr gut wachsen und gedeihen kann und wo er reichlich Wasser hat. Und das ist so beruhigend, wie das hier formuliert ist. Die zweite Aussage. Der Tora-Liebende muss sich keinen Stress machen mit dem, was andere von ihm erwarten. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Es steht fest, dass Gott in seinem Leben wirken wird. Aber wann die Frucht kommt und was für eine Frucht das ist, das hat Gott in der Hand. Er schenkt das Wachstum. Und so ist auch die letzte Aussage zu verstehen. Ja, dass alles, was er tut, gelingt, das klingt ja auch recht utopisch. Aber es geht dabei nicht um irgendwelche Taten, so dass man sich irgendwas vornehmen kann und dann wird es schon gelingen haben und irgendwas tun und Gott wird Gelingen schenken, sondern es geht um das, was der Tora-Liebende tut. Und das stimmt überein mit dem, was Gott will, der sich in der Tora, im Wort Gottes, mitgeteilt hat. Da schenkt Gott Gelingen. Und ich glaube, das ist ähnlich wie bei den Aposteln. Wir haben am Eingang die Stelle gehört von Petrus, als er inhaftiert ist. Sie haben Jesus verkündigt, sie wurden inhaftiert, sie wurden verfolgt von den jüdischen Anführern. Und das sah nach menschlichen Maßstäben nicht gerade nach Gelingen haben aus, nach Erfolg. Und ihre jüdischen Gegner haben sich dann beraten, was können sie dagegen machen? Und einer von ihnen hat gesagt, der Gamaliel, in Apostelgeschichte 5, Vers 38, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können. Die Apostel konnten nicht zugrunde gerichtet werden. Sie hatten Erfolg. Sie hatten Erfolg, weil sie Gottes Wort liebten und danach lebten. Glücklich, wer sein Leben durch Hineinvertiefen in die Heilige Schrift am lebendigen Gott ausrichtet und sich vom Bösen fernhält. Das ist die Aussage von Vers 1 bis 3. Bibelentdecker leben auf. Wenn die Bibel das ist, woran du dich ausrichtest, kann deine Existenz grundsätzlich zum Guten gewendet werden. Inwiefern macht das Bibellesen unser Leben reicher und glücklicher und beneidenswerter? Zwei Aspekte. Wir lernen die großartigste Person des Universums kennen, den dreieinigen Gott. Wer die Bibel entdeckt, lernt diesen Gott zu lieben, lernt diesen Gott anzubeten. Wer in die Bibel eintaucht, kann diesen Gott angemessener so beschreiben, wie er wirklich ist. Dein Gebetsleben, dein Lobpreis wird reicher und echter, wenn du die Bibel kennst. Zweitens, die Bibel bringt Orientierung. Wir leben in einer Welt voller konkurrierender Weltanschauungen, die von Menschen in allem, was sie tun, ausgedrückt werden. Zeitungsartikel, Bücher, Social Media, der Umgang miteinander, unsere Wirtschaft. All diese Sachen laufen nicht einfach irgendwie, sondern sind geprägt von dem, was Menschen daraus machen und darüber denken. Und das Wort Gottes ist die einzige Quelle für eine Weltanschauung, die in allem genau ins Schwarze trifft, die in allem die Wahrheit sagt, die uns in allem in die Wahrheit führt und in die Wahrheit leitet und uns richtig denken und handeln lässt. Und als Gemeinde Jesu dürfen wir dieses Buch nicht vernachlässigen. Es ist unser Gründungsdokument, unsere Biografie, unser Leitstern. Wisst ihr, manchmal habe ich keine Lust zu beten. Ich habe Zeit, aber keine Lust. Und manchmal weiß ich auch nicht, was ich beten soll. Ich bin zwar innerlich ruhig, aber meine Gedanken gehen lieber auf Reisen, statt sich auf Gott zu konzentrieren und zu beten. Und manchmal ist auch mein Kopf so voll, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin dabei, zu lernen, in solchen Situationen mich vom Wort Gottes leiten zu lassen. Dann gehe ich auf die Knie, mache bei meinem Smartphone die Hörbibel an und höre die Psalmen. Und die Psalmen richten mich aus auf Gott. Ich höre einen Psalm nach dem anderen. Manchmal spreche ich mit meinem Mund die Gebete mit, konzentriere mich auf das, was die anderen Tora-liebenden Psalmisten gesagt haben, wie sie zu Gott gebetet haben, wie sie mit ihrem Leben in dieser Welt vor Gott richtig leben wollten. In solchen Momenten erfahre ich Gottes Gnade und Gottes Glück. Ich fühle mich nicht immer glücklich, aber ich merke, wie sich was ändert bei mir. Und ich möchte lernen, mich in allen Situationen von Gottes Wort leiten zu lassen. Schau, dass auch du die Bibel in allen Situationen deines Lebens einfließen lässt. Lass dich von ihr, lass dich von Gott leiten. Bibelentdecker leben auf. Das war der erste Punkt. In den zwei nächsten Versen geht es um die Gottlosen. Das sind Menschen, die Gott aus ihrem Leben raushalten. Gottverstecker. Die gehen, so hart es klingt, gehen die Gottverstecker drauf. Und es beginnt hier mit einer Abgrenzung in Vers 4. Aber so sind nicht so. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Das ist ein Kontrast zu den Bibelentdeckern. Und es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Menschen ohne Gott und Menschen mit Gott. Der Psalmist setzt voraus, dass man eine ungefähre Vorstellung davon hat, was ein gottloser Mensch ist. Der Begriff Gottloser kommt in der Bibel vor allem in den Psalmen vor, in den Sprüchen und in Hiob. Und es geht bei dem Gottlosen um einen Menschen, der nicht so lebt, wie Gott es möchte. Und durch sein Leben kommt zum Ausdruck, dass er Gott nicht als den anerkennt, der er ist. Er erkennt ihn nicht in allen Bereichen seines Lebens als Gott an und lässt ihn den Herrschaftsauftrag, den Herrschaftsanspruch, den Gott hat, lässt er nicht über sein Leben gelten. Es geht also nicht nur um Atheisten oder um Menschen mit ausgedachten Göttern. Es geht auch um Menschen, die nicht bereit sind, Gott in ihrem ganzen Leben als den zu lieben, der er ist. Denn Gott kannst du nur ganz haben. Und für ein Leben ohne Gott gibt es keine Verheißung, sondern eine Warnung vor dem kommenden Gericht. Und das Gericht wird zuerst in einem Bild ausgedrückt, in Vers 4. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Nach der Ernte von Getreide muss die Spreu vom Weizen getrennt werden. Man möchte ja nur das gute Korn haben. Und das ist schwer genug, dass es nicht vom Wind verweht wird. Alles andere wird beim Worfeln vom Wind weggefegt. Und keiner wird es je wieder einsammeln können. So sind die Gottlosen. In Vers 5 wird das nun explizit ausgedrückt. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Beide Aussagen drücken etwa das Gleiche aus. Wahrscheinlich denkt der Psalmist mit der ersten Aussage an das kommende Endgericht, das Gericht Gottes, und mit der zweiten Aussage an die Gemeinschaft der Heiligen in dieser Welt. In beidem kann der Gottlose nicht darauf hoffen, dass Gott ihn darin bestehen lässt. Für den Gottlosen gibt es weder in dieser Welt noch in der neuen Schöpfung einen Platz in Gottes Gegenwart. Die Gottverstecker gehen drauf. Ihr ewiges Schicksal ist die Gottesferne. Und ich glaube, das ist die schlimmste Strafe für die Verurteilten im Endgericht, die Gott verurteilt. Es wird also einen Zusammenhang geben zwischen dem, was gottlose Menschen in diesem Leben gewählt haben und dem, was sie in der Ewigkeit bekommen. Diese Tatsache drückt C.S. Lewis mit dem Satz aus, die Türen der Hölle werden von innen verschlossen sein. Gott wird auch von außen einen Riegel vorschieben, aber die Hölle, die Menschen in der Hölle, schließen auch von innen zu. Und ich möchte C.S. Lewis gerne ausführlicher zitieren. Er bringt diesen Satz in seinem Buch über den Schmerz in einem Kapitel über die Hölle. Dort schreibt er: Schließlich wird argumentiert, dass der endgültige Verlust einer einzigen Seele die Niederlage von Gottes Allmacht bedeutet. Und das ist es auch. Durch das Erschaffen von Wesen mit einem freien Willen ermöglicht die Allmacht von Anfang an solch eine Niederlage. Was du Niederlage nennst, nenne ich Wunder. Dinge zu machen, die nicht man selbst sind und so im bestimmten Sinn fähig zu werden, von der eigenen Handarbeit abgelehnt zu werden, ist das erstaunlichste und unvorstellbarste Kunststück, das wir der Gottheit zuschreiben. Ich bin bereitwillig zu glauben, dass die Verdammten in einem bestimmten Sinn erfolgreich Rebellen bis zum Schluss sind, dass die Türen der Hölle von innen verschlossen sind. Ich meine nicht, dass die Geister nicht wünschen, aus der Hölle herauszukommen, in der unklaren Art, in der ein neidischer Mensch sich wünscht, glücklich zu sein. Aber sie sind sicherlich nicht dazu gewillt, auch nur den ersten Schritt der Selbstaufgabe zu tun, durch den allein die Seele irgendetwas Gutes erreichen kann. Sie werden für immer die schreckliche Freiheit genießen, die sie gewählt haben, und sind deshalb sich selbst versklavt, so wie die Gesegneten, indem sie sich für immer dem Gehorsam unterordnen, durch alle Ewigkeit hindurch immer freier werden. Auf Dauer ist die Antwort für all die, die die Lehre der Hölle ablehnen, selbst eine Frage. Was bittest du Gott zu tun? Die vergangenen Sünden auszuwischen und, koste es, was es wolle, ihnen einen Neuanfang zu geben, alle Schwierigkeiten zu glätten und jede übernatürliche Hilfe anzubieten? Aber das hat er getan, auf Golgatha. Ihnen zu vergeben, ihnen wird nicht vergeben. Sie allein lassen, ach, ich fürchte, das ist, was er tun wird. Lebe nicht gottlos. Verstecke dich nicht vor Gott. Halte Gott nicht raus aus deinem Leben. Die Gottverstecker gehen drauf. Was macht nun den Unterschied zwischen einem Bibelentdecker und einem Gottverstecker? Sie unterscheiden sich in ihrer Haltung zu Gott selbst, zu seinem Sohn Jesus Christus. Bei Jesus scheidet sich der Weg. Und ich meine, dass das in Vers 6 deutlich wird. Vers 6 nimmt beide Personengruppen nochmal in den Blick und stellt sie gegenüber. Vers 6 ist die Zusammenfassung des Psalms. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Es heißt hier, Gott kennt den Weg der Gerechten. Was ist das für ein Kennen? Ich glaube, oder wenn die Bibel von Kennen spricht, meint das meistens mehr als nur Kenntnis von etwas haben. Wenn Gott den Weg der Gerechten kennt, würden wir vielleicht sagen, er weiß um ihr Ergehen. Und dabei ist impliziert, dass Gott daran interessiert ist, dass es ihm nicht egal ist, sondern er den Gerechten fürsorglich behütet. Er kennt den Weg der Gerechten. Das ist wie bei dem Bild mit dem am Wasser gepflanzten Baum. Gott pflegt seinen Garten täglich, ständig. Er kümmert sich. Er kennt den Weg der Gerechten. Wenn dich jemand fragt, wie geht es dir? Mir geht es zumindest so, manchmal weiß ich gar nicht, wie es mir geht, was ich da sagen soll. Als Kinder Gottes wissen wir, Gott weiß, wie es mir geht. Und das reicht. Und dann haben wir den Kontrast wieder zu dem Gottlosen. Aber der gottlosen Weg vergeht. Und sicherlich weiß Gott auch da alles, was den Gottlosen betrifft. Aber letztendlich lässt Gott ihn den Weg gehen, den er gewählt hat. Ein Leben ohne Gott bis hin zum Sterben ohne Gott. Ein Weg, der ins Verderben führt. Ein Weg, der nicht auf Gottes erneuernde Kraft hoffen kann. Ein Weg, der sich selbst zugrunde richtet. Und der Punkt, an dem der Weg sich scheidet, ist bei Gott selbst. Und ich glaube, dass es an dem Wort Gerechter deutlich wird. Denn im Alten wie im Neuen Testament ist ein Gerechter einer, der sein Vertrauen ganz auf Gott setzt, der seine Schuld und Abhängigkeit vor ihm eingesteht und weiß, dass nur wenn Gott gnädig ist und in mir wirkt, was ihm gefällt, dann bin ich, wie ich sein soll. Dann bin ich gerecht, gerechtfertigt. Nur durch Gott selbst kann ich gerecht sein. Deshalb muss ich ihm vertrauen und muss mich ihm ausliefern. Und im Neuen Testament hat Gott diesen Weg des Gerechten endgültig festgelegt auf eine einzelne Person. Jesus. Er ist der Weg zur Gerechtigkeit. Jesus ist der Schlüssel zu einem Leben im Willen Gottes, zu einem beneidenswerten Leben. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir Gerechte. Dann kennt Gott unseren Weg, weil er den Weg seines Sohnes kennt. Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, doch am dritten Tag auferstanden zu neuem Leben und siegreich über Sünde, Tod und Teufel. Mit Jesus können auch wir diesen Weg gehen. Sich selbst aufopfern, sich ihm hingeben und durch seinen Sieg siegreich sein über Sünde, Tod und Teufel. An Jesus scheiden sich die Geister. Und das entscheidet über Glück und Unglück deines Lebens. Das war auch schon damals so. Wir lesen in den Evangelien eine Begebenheit, wo das deutlich wird. Wir lesen dort, was die Leute über Jesus sagten, und schaut, was Jesus dann dazu sagt. Matthäus 16, ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Was sagen die Menschen, wer Jesus ist, wer ich bin? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glücklich bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Es gibt viele Empfehlungen zu einem glücklichen Leben. Verschiedene Sichtweisen darauf, wie man richtig in dieser Welt lebt. Verschiedene Weltanschauungen und Meinungen darüber, wen oder was du dafür brauchst. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit reichst du dir selbst nicht dazu aus, ein beneidenswertes Leben zu erlangen. Wenn dir die Person Jesu begegnet, stellt sich dir die Frage: Ist er der Weg? Glücklich, wem Gott es offenbart, dass Jesus der ist, der uns hineinführt in ein beneidenswertes Leben. Und ich glaube, das macht einen Bericht von Christen so wertvoll. Wenn wir einander erzählen, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat, wie Gott unseren Weg geführt hat, den Weg der Gerechten. Wenn wir miteinander bekennen: Jesus, wir glauben, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. So wie es Petrus bekannt hat, so wie es unsere Vorfahren im Glauben bekannt haben. Gott kennt den Weg der Gerechten. Und es ist ein großer Segen, diese Geschichten zu erzählen und diese Geschichten zu hören. Auch am Dienstag in der Gemeindestunde, wenn wir die Taufzeugnisse hören. Erzähl diese Geschichte. Frag deine Glaubensgeschwister: Was musste bei dir eigentlich passieren, dass du Jesus angenommen hast? Liebe Geschwister, wir werden darin gestärkt werden. Du wirst darin gestärkt werden, dass der Herr den Weg der Gerechten kennt, wenn wir das Leben unserer Geschwister anschauen. Ich komme zum Schluss mit einer Frage. Was für ein Leben beneidest du? Das Leben der Reichen? Das Leben der Menschen ohne Schwierigkeiten? Das Leben der Schönen? Das Leben eines Aussteigers? Eines Menschen, der viel Zeit hat? Beneidest du das Leben, das schnell zu Ende ist? Oder das Leben derer, die viel erleben? die viel reisen. Glücklich der Mensch, der Jesus nachfolgt. Glücklich der Mensch, der sich in sein Wort hinein vertieft. Psalm 1 führt uns den Weg vor Augen hinein in ein Leben, das zu beneiden ist, weil es Gott ganz ergeben ist. Es malt uns einen Menschen vor Augen, der sich aktiv vom Weg der Gottlosigkeit fernhält, weil er etwas Besseres kennt. Ein Mensch, der glücklich ist, weil er sich am Wort Gottes erfreut und orientiert. Er ist wie ein Baum an Wasserbächen. Die Bibelentdecker leben auf. Und dem stehen Menschen gegenüber, die Gott aus ihrem Leben raushalten. Ihr Weg führt weg vom Leben. Die Gottverstecker gehen drauf. Und das alles entscheidet sich bei Jesus. Er ist der Gerechte und er ist der Richter. Glücklich, wer diesen Jesus als Gott und Heiland anerkennt. Amen. Lasst mich noch beten. Jesus, wir bekennen, dass du der Messias bist, der Sohn des lebendigen Gottes, der einzige Mensch, der vollkommen ist, der gerecht ist, der so liebt, wie wir lieben sollen, der Gott so verehrt, wie wir Gott verehren sollen. Jesus, du bist Gott und wir beugen uns vor dir und wollen das in diesem Leben tun und wollen das in alle Ewigkeit tun. Und dabei wissen, dass auch wir die ewige Strafe verdient haben, dass wir nicht besser sind als gottlose Menschen. Ja, dass unsere Sünde uns anklagt, aber dass dein Tod für uns bezahlt hat und dass du mit deiner Auferstehung neues Leben ans Licht gebracht hast und uns dieses neue Leben anbietest und schenkst. Jesus, wir preisen dich, dass du dich uns offenbart hast, dass du uns offenbart hast, dass du der Heiland bist. Bitte führe uns, bitte hilf uns, dir ganz hinzugeben in allen Bereichen unseres Lebens und deinen Weg zu gehen, damit dir Ehre geschieht und wir Segen erfahren und Menschen durch uns gesegnet werden. Amen. Wir singen das nächste Lied, Allein durch Gnade.
Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen, wie wir es gesungen haben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe uns Frieden. Amen.